Deutschlandfunk. Sport.
Der Europäische Gerichtshof hat diese Woche geurteilt, dass die Europäische Fußballunion und der Fußballweltverband FIFA andere Wettbewerbe nicht grundsätzlich von ihrer Genehmigung abhängig machen dürfen und dass sie Vereinen und Spielern nicht verbieten dürfen, an solchen Wettbewerben teilzunehmen. Das bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass angedachte Formate wie zum Beispiel die Super League genehmigt werden müssen, so die Richter. Die Initiatoren des Super League-Projekts rechnen weiterhin mit großer Unterstützung aus dem Fußball, so auch der Chef der Agentur A22, die hinter der geplanten europäischen Super League steht. Und ich habe mit ihm, mit Bernd Reichert, gesprochen. Er ist sozusagen der Cheflobbyist der Super League. Er ist weiterhin überzeugt, dass sie die 64 Clubs für eine Super League zusammenbekommen. Und ich habe ihn gefragt, was macht ihn denn so sicher, wenn der Europäische Gerichtshof ja schon sagt, dass das keine Genehmigung der Super League bedeutet?
Nein, dass die Entscheidung, dass der EuGH gestern gefällt hat, war eine Entscheidung nicht über welches neue Format oder welcher neue Wettbewerb autorisiert wird. Es ging darum, ob die UEFA ihr Monopol missbraucht und ob es das in künftig auch weiter tun darf oder nicht. Und da war der Richterspruch unglaublich klar und ermöglicht jetzt einen Wettbewerb von Ideen und ermöglicht uns, unseren Vorschlag weiter zu modifizieren, abzustimmen. Der hat sich schon wahnsinnig entwickelt gegenüber dem ursprünglichen Super League-Vorschlag. Wir haben bereits an diesem Vorschlag nachgearbeitet und haben auch Vorschläge und Feedback von unseren Clubgesprächen bereits mit aufgenommen. Mhm. Darum geht es nicht. Das Wichtige ist, dass ab heute Clubs keine Angst mehr davor haben müssen, dass sie im System des Monopols mit Sanktionen bedroht werden, wenn sie sich konzeptionell anderen Wettbewerben nähern. Und ich glaube, das ist eine gute Nachricht für den Fußball. Ideen müssen die Möglichkeit haben, zumindest diskutiert zu werden. Und wenn unsere Idee nicht überzeugt und wenn wir es nicht schaffen, 64 oder mehr Clubs von unserer Idee zu überzeugen, dann wird sie auch nicht realisiert werden. Die Möglichkeit, die beste Idee zu entwickeln und zu besprechen, ist in keiner Branche und in keinem Bereich des öffentlichen Lebens etwas, was man sich vertun will. Und warum sollten Clubs sich nicht selbstbestimmt Gedanken über den Wettbewerb, den sie in den nationalen Ligen ohnehin schon selbstbestimmt und unter Peers austragen, wieso sollten sie nicht in der Lage sein und warum sollte es verboten sein, dass sie das Gleiche für europäischen Wettbewerbe machen?
Ja.
Und wenn die Idee niemand überzeugt, dann wird sie auch nicht voranschreiten. Wir glauben allerdings, dass es im europäischen Fußball Probleme gibt, die adressiert werden müssen. Und dafür machen wir Vorschläge, nicht mehr und nicht weniger.
Herr Reichert, geben Sie mir die Chance, da einmal kurz einzuhaken und noch Zwischenfragen zu stellen. Sie haben ja trotzdem ein Problem. Also bisher wollen kaum Clubs mitmachen bei ihrem Vorschlag. Zum Beispiel war ja auch direkt nach dem Urteil schon, gab es Wortmeldungen aus Deutschland. Bisher hat sich keiner gemeldet aus Deutschland. Wie stellen Sie sich das vor?
In erster Linie hoffe ich, dass jetzt, und das wird wahrscheinlich heute passieren, in den nächsten Wochen passieren, die Clubs und die beteiligten Stakeholders im Fußball sich mit diesem Schiedsspruch und mit diesem Urteil auseinandersetzen. Sie haben gesagt, es gab schon direkt unmittelbar nach dem Urteil, auch bevor wir überhaupt unseren neuen Formatvorschlag präsentieren konnten, Kommentare, die sich in erster Linie auch auf das alte Super League-Format bezogen haben. Closed Shop, Breakaway League waren sozusagen die Schlagworte. Jetzt geht es darum zu erklären, dass wir ein offenes, ein nach dem Leistungsprinzip gestaffeltes Format vorschlagen, ein Ligasystem in Europa, das völlig kompatibel mit den nationalen Ligen ist und dass die Clubs, die sich dem Vorschlag nähern, weiterhin auch entwickeln und modifizieren können. Das ist unser Angebot.
Wir gehen gleich ein bisschen konkreter auf Ihren Vorschlag ein. Trotzdem, viele große nationale Ligen haben ja entweder schon Investoren oder sind in Verhandlungen. Die werden ja wohl kaum die Top-Teams jetzt vom Haken lassen. Also warum sollten nationale Ligen sich da jetzt zu einer Art vierten Liga degradieren lassen in Europa?
Aber es geht gar nicht um die nationalen Ligen. Nochmal, kein
Doch,
Club,
die haben Sie ja gerade angesprochen, dass das kompatibel ist zu den nationalen Ligen.
Ganz genau, es ist kompatibel. Das heißt, kein Club muss seine nationale Liga verlassen, wenn er unter der Woche an einen alternativen Wettbewerb zum existierenden UEFA-Wettbewerb spielt. Wenn wir wollen Clubs in die Lage versetzen, dass sie auf der einen Seite einen Wettbewerb haben in Europa, der so organisiert ist, wie wir glauben, dass er für viele Clubs eine großartige Perspektive ist, übrigens auch für die Fans, mit besseren Spielen und mit einem Wettbewerb, der wirtschaftliche Stabilität verspricht für viele Clubs in Europa. Und auf der anderen Seite das aktuelle System, das von ganz wenigen als optimal oder als perfekt betrachtet wird, in dem die UEFA weiterhin Regent und das Monopolzepter in der Hand hat. Das sind die beiden Optionen. Und Clubs müssen, sollten in der Lage sein, sich das anzuschauen und ihre Entscheidungen zu treffen. Und dass sie heute am ersten Tag nach dem Urteil noch damit beschäftigt sind, diese Optionen für sich zu sondieren und wirklich zu entscheiden, was ist denn im besten Interesse von mir und von meinen Fans und meinen Mitgliedern, das steht Ihnen jetzt frei, seit gestern.
Was sagen Sie denn zu denjenigen, die zum Beispiel aus Fansicht, das sind ja nun mal die, die am Ende auch das Geld bringen für diesen Unterhaltungsmarkt Fußball, die da jetzt am Ende sagen, das heißt am Ende einfach immer mehr, immer aufgeblähter, immer mehr Spiele, keine Übersicht mehr über die einzelnen Wettbewerbe. Wir können das nicht nachvollziehen und deswegen sträuben wir uns auch dagegen, auch weil wir gegen diese Kommerzialisierung sind.
Na, ich glaube, dass Fans in erster Linie attraktive Spiele wollen und nicht immer mehr und mehr und mehr Spiele, weil das ist genau das Modell, das UEFA FIFA in der letzten Zeit einfach vorangetrieben haben. Und zwar einfach, weil sie es konnten und weil sie die Macht dazu haben, immer mehr Spiele in den Kalender zu schieben, auf Kosten der Clubs, die diese Spiele dann austragen und auf Kosten der Spieler. Unser Vorschlag ist vor allem, dass wir einen Wettbewerb bauen, in dem wir vom ersten bis zum letzten Spieltag hochattraktive, wettbewerbsintensive Spiele haben auf unterschiedlichen Niveaus in drei europäischen Ligen, zu denen man sich offen qualifiziert über eine tolle nationale Leistung in einem Jahr, Zugang hat zu einem System, das einem dann die Möglichkeit wirklich verspricht, auch an dem europäischen Standbein zu wachsen. Weil was wir hören von ganz vielen Clubs in Europa, und es ist super einfach nachzuvollziehen, ist, dass sie mit ihren nationalen Ligen, mit den Erlösen, die sie in kleinen Märkten in Holland, in Belgien, in Portugal, in Österreich erlösen, nicht mehr wettbewerbsfähig sind, dass der Unterschied zwischen den großen und den kleinen TV-Märkten zu groß geworden ist und dass Clubs nach einer europäischen Plattform lechzen. Und diese Stabilität, die liefert der aktuelle Wettbewerb, in dem man sich Jahr für Jahr qualifizieren muss, diese Planungssicherheit bietet sie nicht. Und deshalb gibt es in ganz vielen Ligen, übrigens auch in Deutschland, den immer gleichen Dauermeister, der einzige, der sich auf europäischen Zugang verlassen kann.
Jetzt haben Sie das aber gerade gesagt, dass Sie ja jetzt eigentlich ein neues Konzept bieten, das ja nicht dieser Closed Shop ist, also eine geschlossene Liga soll das ja nicht sein. Wie würden Sie denn den Zugang ermöglichen? Also welche Art der Qualifikation kann man sich als Fan da jetzt vorstellen, wenn es keine festen Startplätze pro nationale Liga gibt, wie es das jetzt zum Beispiel in der Champions League gibt?
Die Champions League ist leider viel zu geschlossen. Es gibt ganz viele auch Meister in Europa.
Lassen Sie uns über die Super League reden, nicht über die Champions League.
Die nationale Champions League. Deshalb glaube ich, dass es viel, viel gleichwertigeren Zugang geben muss zu diesem europäischen Wettbewerb. Es wird zu Beginn ein Kriterium erstellt werden und das werden in letzter Instanz die Clubs, die diesen Wettbewerb konstituieren, entscheiden. Eben nicht alles aus Nyon vorgeschrieben bekommen, sondern selbstbestimmt sich Regeln und Statuten setzen, genauso wie sie es in Deutschland in der DFL machen. Und die werden sagen, unser Kriterium für Zugang ist ein Leistungsprinzip, ein Index, der transparent und objektiv auf den Leistungen der letzten Jahre beruht, um diese 64 Teams, die den Wettbewerb eröffnen, zu definieren. Und danach, haben wir es gestern auch erklärt, gibt es immer wieder in der Blue League 20 Startplätze, die den europäischen Mannschaften zur Verfügung stehen, die sich über eine nationale Leistung in den nationalen Ligen für dieses europäische System qualifizieren.
Und diese Blue League ist die unterste dieser drei Ligen. Das sage ich jetzt nochmal kurz den Hörerinnen und Hörern, die jetzt das Konzept
genau.
So noch nicht kennen. Teil dieses Konzepts ist ja auch der kostenfreie Zugang zu Spielübertragungen für Fans, werbefinanziert. Das klingt ja jetzt simpel und auch toll erstmal für Fans, wenn sie dann nichts bezahlen müssen. Hat ja aber für andere Ligen bisher offenbar nicht gereicht, um das große Chance, Geld reinzuholen. Wie wollen Sie denn mehr Geld reinholen, wenn der Stream kostenlos sein soll?
Niemand hat behauptet, dass das auch eine Blaupause ist für andere Ligen. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und wir sind überzeugt, und da können Sie, da ist jeder Zweifel unangebracht. Wir haben natürlich mit dem besten europäischen Clubfußball die Möglichkeit, weltweit eine immense Reichweite zu erzielen. Es ist auch im Sport fast unerreicht. Sie dürfen nicht vergessen, dass Fußball der einzige wirkliche globale Sport ist. Und Europas Club sind die größten Clubs der Welt mit der größten Reichweite. Es gibt Clubs mit 500 Millionen Social Media Followers weltweit. Das heißt, diese Möglichkeit, den besten europäischen Wettbewerb auf den Weg zu bringen, mit den 64 besten Clubs, die Woche für Woche in einem intensiven Wettbewerb gegeneinander antreten, hat die Möglichkeit, und vielleicht hat es nur dieser Wettbewerb, auf einer globalen Plattform so viele Fans auf diese Plattform zu holen, dass Werbefinanzierung ein stabiles und ein sicheres Mittel der Refinanzierung ist. Und übrigens war Fußball und auch europäischer Spitzenfußball immer wieder im Free-to-Air-Fernsehen vertreten. Es gab immer wieder Free-to-Air-Sender überall in Europa, die genau das auch in kleineren Märkten mit kleineren Reichweiten werbefinanziert haben.
Wie weit würden Sie denn gehen, auch in dem Vermarktungsversprechen, oder was wäre eine rote Linie? Also sowas wie Bilder aus Kabinen, Interviews noch auf dem Platz vor Anpfiff. Was können Sie sich da vorstellen?
Also ich kann mir sicher vorstellen, dass es auch für Fans, die mehr und mehr und mehr wollen, dann auch Subscription- oder Premium-Abos geben kann, die sozusagen die User Experience, wie man heutzutage sagt, auch noch vergrößert. Ich glaube, dass man auf der einen Seite, dass es wunderbar kompatibel ist, die spezielle Tradition des Fußballspiels weiterhin hochzuhalten und zu schützen. Und es wollen Clubs, die diese Initiative unterstützen, die mit auf 100 Jahre Tradition zurückblicken, erst recht und auch. Und trotzdem muss es möglich sein, den Fans zu Hause ein viel besseres Erlebnis zu bieten als das, was sie im Moment haben. Weil wir sehen, dass wir Fans verlieren. Wir verlieren Fans vor den TV-Schirmen, die nicht bereit sind, sich Spiele anzuschauen, bei denen es nicht um nichts geht. Und es gibt zu viele Spiele, und es wird in den neuen UEFA Champions League Modellen noch mehr Spiele geben, wo der Ausgang des Spiels nicht entscheidend ist für den Ausgang des Wettbewerbs. Und das müssen wir vermeiden, wie Sie vorher gesagt haben, nicht immer mehr Spiele, sondern Spiele, bei denen es wirklich um was geht und die Fans wieder aktivieren. Und natürlich ist der Vortrag gratis, natürlich für den Fan ein zentraler Aspekt. Wenn man sowas baut und man startet wirklich vom Fan, dann kommt man zu der Möglichkeit, und das macht uns sehr viel Vorfreude, das zu realisieren.
Die englische Premier League, die ist ja ausgenommen vom Urteil, weil eben Großbritannien nicht mehr in der EU ist. Und bisher ist ja die Premier League restriktiv, was das Ganze angeht, sagen wir es mal so. Sagen Sie jetzt, ja, dann planen wir eben ohne die. Oder wie planen Sie, um da vielleicht auch die Insel reinzuholen noch? Denn die ist ja schon vielversprechend für Ihre Vermarktung.
Also in erster Linie müssen wir, ich sag's nochmal, Clubs und Fans überzeugen mit einem Projekt, und Fans und Clubs müssen verstehen, dass das eine tolle Alternative ist zum aktuellen Status quo. Und die Legislierung oder der Vorschlag eines sogenannten White Papers erschwert oder behindert die sogenannten Breakaway Leagues. Es verhindert, dass Clubs die English Premier League verlassen können, um sich einer anderen Liga anzuschließen. Übrigens war die Premier League von 1992 selber eine Breakaway-Liga und ist jetzt ein Heiligtum. Wir sind jedoch überhaupt keine Initiative, die von Clubs die Loslösung aus der nationalen Liga fordert. Im Gegenteil, die Clubs, die hinter dieser Initiative stehen, wollen natürlich weiter in ihrer Liga spielen, sondern wollen einen selbstbestimmten und selbstgemanagten europäischen Wettbewerb.
Aber wenn die Liga das ablehnt, dass die Clubs da mitmachen?
Die Liga, was sie ablehnt, erstmal ist ein sogenannter Breakaway, also ein Wettbewerb, der die Clubs verpflichtet, ihre Nationalligen zu verlassen. Und ganz ehrlich, Ligen sind aufgebaut von Clubs. Das heißt, wenn wir Clubs überzeugen, dann wird es auch mit Ligen per Definition keine Probleme geben.
Herr Reichert, jetzt ist das erstmal auf dem Tisch, Ihr Vorschlag. Und Sie haben ja auch schon gesagt, jetzt gibt's praktisch die Zeit für Clubs, so ein bisschen aus dem Versteck zu kommen und auch mal zu sagen, ach ja, jetzt wissen wir ja, wie es aussieht, auch rechtlich. Jetzt trauen wir uns doch da mal den Finger zu heben. Über welchen Planungshorizont denken Sie denn jetzt konkret nach, bis sowas wirklich fliegen kann?
Also ich glaube, die Zeit, in der genau das, was Sie beschrieben haben, passiert, dass Clubs sich bewusst werden, was das Urteil wirklich ihnen in die Hand spielt, dass sie die Möglichkeit haben, selber ihr Schicksal in die Hand zu nehmen, das wird in den nächsten Wochen und Monaten passieren. Und in dieser Zeit werden wir weiter an diesem Vorschlag, über den wir gerade gesprochen haben, basteln. Wir werden Unify, unsere Plattform, auf den Weg bringen. Und wir werden nicht müde sein, jeden, der mit uns in Dialog und in Austausch treten möchte, dann auch zu besuchen. Und deshalb der Zeithorizont dieses Dialogs, den würde ich über die nächsten Monate beschreiben. Wir werden uns aber jetzt auch keine Zeit, keine Deadline setzen und in irgendetwas hektisch reinrennen. Wir wollen eine gute Arbeit leisten. Wir wollen Clubs und Fans überzeugen. Und das ist seit gestern in einem ganz anderen Kontext möglich als bisher.